Herzlich willkommen bei Cliocast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Isabel Schürch und ich arbeite als Postdoc an der Universität Bern zu mittelalterlicher Sozial- und Tiergeschichte. In dieser Folge des Cliocasts spreche ich mit Sonja Matter über ihr Buch Das sexuelle Schutzalter, Gewalt, Begehren und das Ende der Kindheit, 1950 bis 1990. Mit diesem gewichtigen Buch hat sie sich 2021 an der Universität Fribourg habilitiert. Sonja Matter ist dabei einem schwierigen und komplexen Thema nachgegangen, nämlich der Frage, bis wann und damit auch wie Kinder und Jugendliche vor sexuellen Handlungen Erwachsener geschützt werden sollten. Diese Frage betrachtet die Autorin historisch am Beispiel von österreichischen Strafprozessakten für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, in denen Betroffene, etwa von sexuellen Übergriffen und Missbrauch, als Befragte fass- und hörbar werden. Sonja Matter macht in ihrem Buch aber auch klar, dass diese Frage immer auch in einem internationalen Diskurs über die Rechte von Kindern und Jugendlichen stand und ja, dass der Problemkomplex sexuelles Schutzalter bis heute immer wieder zu kontrovers geführten rechtlichen, wissenschaftlichen, aber eben auch politischen und gesellschaftspolitischen Debatten geführt hat. Sonja Matter ist Privatdozentin an der Universität Fribourg und seit diesem Sommer die Direktorin einer zentralen Schweizer Geschichtsinstitution, dem Historischen Lexikon der Schweiz. Ihre Forschungsarbeiten erstrecken sich über ganz unterschiedliche Themengebiete, die aber allesamt ein sozialgeschichtliches Anliegen in sich tragen. Geschlechter- und Sexualitätsgeschichte, Kinder- und Menschenrechtsgeschichte sowie die Geschichte des Wohlfahrtsstaates. Liebe Sonja, herzlich willkommen bei Cliocast.
Vielen Dank.
Als Einstiegsfrage möchte ich kurz den Begriff klären, sexuelles Schutzalter. Was versteht das Gesetz unter dem Begriff und wie legt das aktuelle österreichische, aber vielleicht auch das schweizerische Strafgesetzbuch dieses Alter fest?
Das sexuelle Schutzalter bezeichnet den Moment, wo Kinder, Jugendliche eigentlich sexuelle Mündigkeit erreichen. Also das Ende des sexuellen Schutzalters ist der Moment, wo Jugendliche, so nimmt man an, selbstbestimmt zu sexuellen Handlungen zustimmen können. Also ich finde, im englischsprachigen Raum ist es fast noch klarer. Dort spricht man ja vom Age of Consent, also diesem Alter, wo man eben selbstbestimmt zustimmen kann zu Sexualität. Und was ich spannend finde an dieser Frage ist, dass es bis heute ja keinen Konsens gibt, was das richtige Alter ist. Also wann Jugendliche wirklich dieses Age of Consent erreichen. In der Schweiz ist es 16 Jahre, in Österreich und Deutschland ist es nach wie vor 14 Jahre. Und das sind so etwas die beiden, sagen wir mal, Pole im Moment in Europa, Westeuropa, wo sich diese Altersgrenzen ansiedeln. Aber es gibt nach wie vor keinen Konsens. Und international ist es dann nochmal sehr viel heterogener. Und ja, ich denke, das zeigt eben schon mal, wie unterschiedlich das Verhältnis von Kindheit, Jugend und Sexualität in unseren Gesellschaften auch vorgestellt wird. Also auch im Verhältnis dann mit erwachsenen Menschen.
Ich möchte zunächst auf die Entstehungsgeschichte deines Buchs eingehen, was wir am Ende als fertiges Buch in den Händen halten, so wie ich jetzt gerade. Ist ja nicht immer von Anfang an absehbar. Es interessiert mich also, welcher Weg und auch welche Entscheidungen dich in ein Depot des Niederösterreichischen Landesarchivs in Bad Birrawarth, das musste ich erst googeln, und zu den ausführlichen Strafgerichtsakten aus St. Pölten geführt haben.
Ja, das war tatsächlich etwas ein längerer Weg, kann man sagen. Also am Beginn des Projektes war so mein Interesse, nochmals mit Gerichtsakten zu arbeiten. Das wusste ich von früheren Projekten, dass das einfach spannende Quellen sind für die Geschlechtergeschichte, die mich ja per se eigentlich sehr interessiert. Und den Anfang hat eigentlich ein Besuch gemacht oder habe ich gemacht im Staatsarchiv Bern. Und ich habe damals Strafgerichtsakten angesehen. Ich bin wirklich mit dem damaligen Staatsarchivar in die Tiefen des Archivs hinabgestiegen und wir haben so Strafregisterauszüge angesehen. Und dort ist mir aufgefallen, dass dieses Delikt der sexuellen Kindesmisshandlung doch sehr häufig aufgeführt wurde. Und das hat mich im ersten Moment etwas erstaunt, weil es ja auch diese Narration gibt, dass das ein Delikt ist, das durch eine große Dunkelziffer geprägt ist. Und das stimmt auch. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass es, und das gilt nicht für die Schweiz, sondern ich denke für zahlreiche europäische Länder, eben auch Österreich, dass doch viele Fälle vor Gericht kamen. Also wir wissen doch einiges, es ist einiges dokumentiert. Und dann habe ich angefangen, diese Quellen genauer anzusehen und habe gemerkt, das war dann so der zweite Moment des Erstaunens oder des, sagen wir mal, der, ja, Punkte, die mir nicht sofort klar waren, denn es geht in diesen Fällen eben um verschiedene Themen. Es ist das Thema der Gewalt, aber es geht auch um Formen unterschiedlicher Sexualitäten von Kindern und Jugendlichen. Also die Fälle waren recht viel komplexer, als ich mir das im ersten Moment gedacht habe. Und dieses, sagen wir mal, ja, gewisse Fragen, die sich da gestellt haben, denen wollte ich einfach genauer nachgehen. Und dann habe ich einen möglichst vollständigen Bestand gesucht und bin dann nach verschiedenen Anfragen und Archivbesuchen eben in Niederösterreich gelandet, sozusagen.
Und wenn ich da kurz nachfragen darf, wie müssen wir uns das vorstellen in St. Pölten? Oder eben in Bad Birrawarth?
Ja. Das ist im Niederösterreichischen Landesarchiv tatsächlich so organisiert, dass diese Strafgerichtsakten in diesem Außendepot aufbewahrt waren. Das ist ein sehr kleines Dorf und war dann dort mehrere Wochen.
Dankeschön. Ich möchte nun auf die Herausforderungen eingehen, die diese Studie und auch ihre Bearbeitung als Buch dir gestellt haben. Du hast dich im Hauptkapitel eben mit diesen Fallakten von Strafprozessen befasst. Da hast du jetzt vorhin schon so ein bisschen Ausblick darauf gegeben. In diesen Akten finden sich auch die Vernehmungsprotokolle der Befragungen von Kindern und Jugendlichen, die sexuellen Übergriffen, oft auch sexualisierte Gewalt, meist auch in ihrem nächsten Umfeld, Familie und Verwandtschaft erlebt haben. Diese Akten enthalten einerseits die Ausführungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen, andererseits sind sie aber auch aus der Sicht und auch den Wertungen der Strafbehörden verfasst. Ich habe mich gefragt, wie du mit diesen schwierigen Dokumenten umgegangen bist.
Also ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass ich sehr lange überlegt habe, ob ich das Projekt so machen kann mit diesen Quellen. Also das war eigentlich ein Prozess, der schon einige Wochen, Monate ging, weil es ist eine Quellengattung, die ich denke, ist schon herausfordernd. Eben wie du gesagt hast, es ist ein Thema, das sich immer wieder um, oder eigentlich primär um Gewalt, Machtmissbrauch dreht. Das ist wie die eine, sagen wir mal, Gewaltdimension, die in diesen Quellen abgebildet ist. Und die zweite ist eben, dass eigentlich die Aussagen, die dokumentiert werden, auch unter einem gewalttätigen Kontext stattfanden. Also die Kinder, Jugendlichen, die ja Opfer sind, wurden rigoros befragt, weil sie als eigentlich in die Rolle der Zeugen und Zeuginnen kommen in diesem Strafprozess. Also es ist wirklich es sind Quellen, die wie Gewalt auf zwei Ebenen abbilden, mal die Geschehnisse, die untersucht werden, aber dann eben auch die Art des Befragens, wo man nicht sagen kann, dass die Kinder und Jugendliche das immer freiwillig erzählt haben. Und das fand ich schon herausfordernd, diese Form von Gewalt auf zwei Ebenen in diesen Quellen zu analysieren. Das stellte mich auch vor methodische Herausforderungen und Insbesondere eben auch habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, wie stelle ich jetzt nun diese Geschichte dar. Und das war auch, es ist eigentlich nicht etwas, das für mich von Anfang an klar war, sondern das war auch etwas, das sich im Prozess des Schreibens etwas herausgebildet hat. Für mich war es wichtig, wirklich die Gewalt klar zu benennen, auch den Machtmissbrauch klar aufzuzeigen, aber ich habe es eigentlich versucht, mit meinen eigenen Worten dann zu machen und habe eine Sprache gewählt, die auch etwas abstrahiert oder die recht stark abstrahiert von den Quellen. Ich habe sehr wenige direkte Zitate eingebaut. Diejenigen direkten Zitate, die ich gewählt habe, sind sehr bewusst gewählt. Und ich habe eigentlich versucht, dort Zitate einzuflechten, wo die Kinder und Jugendlichen beispielsweise über ihr emotionales Befinden sprechen, dass ich diese Perspektive habe. Ich habe vereinzelte Quellen, wo es etwas dieser inquisitorische Charakter der Strafprozesse deutlich wird. Aber ansonsten war ich eigentlich eher sehr zurückhaltend. Und ich finde, das ist wirklich eine wichtige Frage für Historiker und Historikerinnen, die sich mit so sehr gewalttätigen Themen auseinandersetzen. Welche Sprache wählt man, um diese Geschichte abzubilden? Also für mich war das eine spannende Frage und ich habe hier so einen bestimmten Weg eben gesucht.
Ich fand es sehr eindrücklich, dass du gerade auch bei der Darstellungsfrage, ich fand es sehr schön, wie du einsteigst ins Buch. Du erzählst ja erstmal die Geschichte von Irma K., einer 13-Jährigen oder einer damals 13-Jährigen, die im Jahr 1960 sozusagen von zu Hause wegläuft und dann später aufgegriffen wird. War das auch eine Geschichte, die dich von Beginn an irgendwie beschäftigt hat? Wie wurde dir auch klar, so ich will eben auch die Geschichte von Irma K. erzählen mit diesem Buch?
Also das ist auf jeden Fall so, weil sie ist eigentlich recht typisch für eine Vielzahl von Fällen, die mir begegnet sind, nämlich diese adoleszenten Mädchen, die so knapp unter dem sexuellen Schutzalter sind. Und wo eben dieses Spannungsverhältnis sehr deutlich wird. Also sie sind schutzbedürftig, ganz klar. Sie sind noch Kinder. Sie sind, und das kam eigentlich aus diesen Quellen recht stark hervor, sie haben ein Age of Consent in dem Sinne noch nicht erreicht, in dem sie wirklich sicher und selbstbestimmt zu sexuellen Handlungen mit Erwachsenen zustimmen können. Und gleichzeitig sind sie aber in dieser Transitphase von Kindheit zum Erwachsenenleben und haben natürlich neue Formen von Agency. Und bei diesem Fall von Irma kam das sehr deutlich zur Sprache. Sie lief eben von zu Hause weg, konnte sich keine Vorstellung machen, was das für Konsequenzen, für Gefahren auch für sie hatte. Und trotzdem hat sie auch etwas rebelliert gegen dieses enge Korsett, das ihr aufgelegt wurde. Sie war auch schon mal verliebt, das hat sie gesagt. Und man hat diesen Mädchen eigentlich wie diesen Raum nicht zugestanden, langsam auch ihre Sexualität zu entdecken. Sondern da kommt dann auch dieser disziplinierende Zugriff auf diese Mädchen auch ein oder greift da. Und das war mir eigentlich wichtig, dieses Thema der adoleszenten Mädchen auch etwas auszuleuchten. Von daher ist dieser Fall Irma wirklich einer der ganz zentralen Fälle.
Jetzt, wenn wir noch den Blick so ein bisschen auf die Gesamtstruktur des Buches werfen, sozusagen für eine Geschichte der Etappen des heutigen sexuellen Schutzalters, hätte man auch eine stark rechts- und politikgeschichtliche Perspektive verfolgen können. Du versuchst aber, die komplexen und eben auch ineinandergreifenden Debatten, Fliehkräfte, Anliegen, aber eben auch, wie du es eben nochmal eindrücklich geschildert hast, auch die individuellen Erfahrungen mit einem intersektionalen Ansatz sichtbar zu machen. Was heißt es für dich, die traditionellen Diskriminierungskategorien Race, Class und Gender, um die Kategorie Alter zu erweitern?
Also ich finde wirklich, die Intersectionality Studies haben der Geschichtswissenschaft sehr wichtige Impulse geliefert. Aber die Kategorie Alter blieb eigentlich etwas unterbelichtet. Und vor allem auch in Überschneidung mit Geschlecht und Sexualität und Alter. Also da fehlt es eigentlich noch an Studien. Ja, ich denke, meine Arbeit ist schon ein Versuch, da einen Beitrag zu liefern und das auszuleuchten. Und ich finde, die Kategorie Alter ist schon sehr spannend, weil sie natürlich nie fixiert ist. Es ist permanent ein Wandlungsprozess. Und ja, zeigt einfach auch oder stellt uns vor neue methodische Herausforderungen. Ich denke, auch die anderen Kategorien, Geschlecht, sowieso auch sind nie so fixiert, wie man das vielleicht denkt. Bei Alter ist es aber nochmals etwas klarer, dass sie auch durchaus eben fluid ist. Die Kategorie Alter hat sicherlich den Blick auf diese eine Gruppe der adoleszenten Mädchen für mich etwas geschärft. Das ist auch die Gruppe, die am häufigsten vor Gericht aussagen musste als Opfer. Und da ja, war es mir schon, glaube ich, auch ein spezifisches Anliegen, zu zeigen, dass gerade diese Altersgruppe eigentlich ein sehr hohes Ausmaß auch an historischem Unrecht erlitten hat. Also ich finde, wenn man diese Strafprozesse ansieht, die Art und Weise, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wurde in diesem Strafprozess, ist höchst problematisch. Auch wenn recht viele Täter verurteilt wurden, wurden sie doch häufig nicht als Opfer anerkannt. Man muss aber auch sagen, bei den Mädchen, die eben so knapp unter dem Schutzalter waren, war das besonders häufig der Fall. Und sie sind ja dann häufig nach so einem Gerichtsurteil in ein Erziehungsheim geschickt worden, um eben eine Art Umerziehung dann durchzumachen. Und ich denke, über dieses Thema müssen wir eigentlich auch noch mehr sprechen, weil an sich sagte das Strafrecht klar, sie haben einen Schutz vor erwachsener Sexualität. Das wurde in der Praxis sehr häufig in Frage gestellt, vor allem wenn sie Formen von Agency gezeigt haben. Und dann hat man sie dann in Heime gesteckt, wo sie häufig länger blieben, als die Angeklagten irgendwie Strafsanktionen erlitten haben. Und das, denke ich, ja, aus einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive muss man da auch nochmals reflektieren, was bedeutet das eben auch dann für Entwicklungsmöglichkeiten von jungen Frauen.
Neben der eben in dem Sinne auch Diskriminierungskategorie Alter gibt es ja die drei klassischen Diskriminierungskategorien Race, Class und Gender. Gender scheint sehr deutlich eine Kategorie zu sein. Es handelt sich vor allem um Mädchen und weibliche Kinder. Wie sieht es denn mit Race und Class aus als Kategorien, die in Anschlag gebracht werden in diesen Akten?
Also genau, von daher war es wirklich auch wichtig, dann den Blick auch etwas zu öffnen auf die nationale und internationale Ebene, um das auch noch etwas klarer zu fassen, gerade die Kategorie Race. Da habe ich den Blick etwas zurückgeworfen auf die Debatten im Völkerbund, wo das sexuelle Schutzalter eigentlich erstmals wirklich breit diskutiert wurde. Und ich denke, diese Debatten sind sehr bezeichnend, wie eben auch sexuelle Reifungsprozesse in diesem globalen Kontext so imaginiert wurden. Es gab sehr stark diese Vorstellung, dass Kinder und Jugendliche des globalen Südens, nenne ich es jetzt mal, schneller sexuell reif würden und dann auch weniger lange einen sexuellen Schutzanspruch haben. Also wir haben auf dieser internationalen Ebene einen sehr rassifizierten Diskurs auch über Schutzbedürftigkeit, wobei dann eben so, dass das weiße bürgerliche Mädchen so an der Spitze der Hierarchie steht und eben wie angenommen wird, das braucht am längsten einen Schutz. Also das ist so die Debatte, die sehr prägend war, würde ich sagen, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, dann ja, vor allem in den 60er Jahren, wird das dann auch etwas nochmals neu aufgemischt, wo wiederum jetzt auch, sagen wir, Perspektive vor allem von westlichen Akteuren neue Ideen kamen, aber die sogenannten Wilden auch dann eigentlich in den Diskurs eingeführt wurden, in dem Sinne, dass sie eine freiere und bessere Sexualität haben. Aber es ging immer wie so um ein Othering eigentlich aus der Perspektive von westlichen Akteuren, die natürlich auch sehr dominant waren in verschiedenen dieser Gremien. Also ich denke, Race ist schon eine wichtige Kategorie in diesem Kontext, auch gerade auf internationaler Ebene. Und die Kategorie Class ja, ist sehr prägend dann auch konkret bei den lokalen Gerichten. Man muss dazu sagen, dass schon eine große Mehrheit der Angeklagten waren aus der sozialen Unterschicht. Da stellt sich die Frage, wie Strafgerichte, auch das Polizeiwesen funktioniert, welche Täter überhaupt in den Blick kommen. Also da ist ein deutlicher Bias natürlich sichtbar in meiner Studie, und ich denke, das bestätigt es auch in anderen historischen Untersuchungen.
Du hast ja jetzt für das St. Pöltener Beispiel die 50er, 60er und 70er Jahre untersucht. Wenn du da jetzt dann nochmal den Blick drauf lenkst, auf was für eine Gesellschaft, auch schon auch ein bisschen ländlich geprägt, aber nicht nur, zeigen sich da trotzdem gewisse Tendenzen? Oder kann man schon sagen, dass lange Fälle in diesem Kontext zeigen sich eigentlich dann doch über alle Klassen oder Schichten hinweg?
Ja, also was ich frappant fand, ist schon, dass natürlich gerade in den 50er Jahren oder frühen 50er Jahren zunächst mal diese Präsenz des Zweiten Weltkrieges oder der Folgen davon und der nationalsozialistischen Herrschaft, wie stark das einfach immer noch Thema war. Viele der Angeklagten brachten dann eben auch so Erfahrungen ein, dass sie selber auch Opfer von Gewalt wurden, dass als Kriegsversehrte. Das ist ein Thema, das in vielen Prozessen zur Sprache kommt, und das gab dann wirklich komplexe Debatten darüber, wer welche Opferposition einnehmen kann. Also da haben wirklich Angeklagte eigentlich wie ihre Vorstellung, dass sie eben auch Opfer waren von Gewalt, wie eingebracht in die Debatte, um ihr Handeln auch zu legitimieren. Und da musste sich wie die österreichische Gesellschaft irgendwie zur Ranke finden. Es gab dann auch etwas unterschiedliche Positionen von erst- und zweitinstanzlichen Gerichten bei der Klärung dieser Frage. Aber man sieht einfach wirklich, und das fand ich schon noch spannend, dass natürlich auch diese Gewalt an Kindern immer in einem, also man muss es in einem spezifischen historischen Kontext sehen. Und eine Gesellschaft, die so gezeichnet ist von Krieg und Verfolgung, hat recht wenig Ressourcen, um auch spätere Formen von Gewalt an Kindern wirklich adäquat zu behandeln und diesen Kindern dann auch zu helfen, nachfolgend mit dieser Gewalt umzugehen. Also das finde ich schon ein Aspekt, den man auch ausleuchten muss. Und dann ja, ist es wirklich ein Wandlungsprozess 50, 60er, 70er Jahre, wo natürlich auch diese sexuelle Liberalisierung, die wird schon spürbar, auch in diesem ländlichen Niederösterreich durchaus. Also dass die Richtenden, es waren vor allem Männerrichter, doch fanden dann so jugendliche Männer, die muss man jetzt auch nicht mehr so hart bestrafen, wenn sie sexuelle Kontakte hatten mit Mädchen, die knapp unter dem Schutzalter sind. Also da zeigt sich dann schon durchaus eine Liberalisierung.
Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich den Blick noch einmal auf wirklich den gesamten Untersuchungszeitraum, eben 1950er bis 1990er Jahre, lenken. Die Debatten um das sexuelle Schutzalter sind immer auch in einem Spannungsfeld von einem im Recht auf Schutz für Kinder und Jugendliche, ihrem Recht auf eigene sexuelle Erfahrungen und einer gesellschaftlichen, respektive gesellschaftspolitischen Disziplinierung ihrer Sexualität ausgetragen worden. Es hat sich in diesen Jahrzehnten, du hast es eben angedeutet, auch einiges gewandelt. Wo siehst du grundlegende Verschiebungen?
Ja, also die grundlegendste Verschiebung ist sicher das Auftreten der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren und dann ihre Hinwendung eigentlich zum Thema der Gewalt, sexualisierten Gewalt seit den ausgehenden 70er und dann vor allem in den 80er Jahren. Und das brachte wirklich eigentlich den großen Paradigmenwechsel. Weil das Thema der sexuellen Kindesmisshandlung ist im ganzen 20. Jahrhundert immer wieder auch besprochen worden. Es gab Skandalfälle. Es ist eigentlich ein Thema, das nie eigentlich vollkommen tabuisiert war, sondern darüber wurde immer wieder mal auch heftig debattiert. Aber die Feministinnen haben hier eine neue Analyse hineingebracht und einfach diese Gewaltform wirklich mit Machtstrukturen in Verbindung gebracht und gesagt, wir müssen danach fragen, wie ist die Gesellschaft hierarchisch aufgebaut, patriarchale Strukturen abbauen, aber auch zwischen den Generationen. Nur so können wir eigentlich dieses Problem der Gewalt an Kindern bekämpfen. Und das, ich meine, diese Deutung, die bleibt umstritten oder wie soll ich sagen, umstritten. Man muss sie, glaube ich, auch immer wieder wiederholen. Also das zeigen auch die Debatten in den letzten Jahren. Und trotzdem ist seit den 80er Jahren dann wirklich viel passiert, auch an Präventionsarbeit, was viele auch Feministinnen aufgebaut haben. Und auch im Bereich des Strafprozesses hat sich dann langsam etwas verschoben. Also für mich ist, wollte ich eigentlich zeigen in der Studie, dass hier mit dieser neuen Frauenbewegung wirklich ein Perspektivenwandel eintraf.
Neben der Bedeutung der neuen auch Frauenbewegung, rückblickend jetzt auch auf deine Beschäftigung mit dem Material und den Geschichten rund und den Debatten rund um das sexuelle Schutzalter, was sind für dich zentrale Einsichten, die du gerne auch an unsere ZuhörerInnen auch noch mitgeben möchtest?
Also es ist ja so, dass sich eine Vielzahl von Akteuren mit dem sexuellen Schutzalter beschäftigt haben, also Juristen, Wissenschaftlerinnen, Pädagogen, also und so weiter. Und eigentlich verschiedene Theorien entwickelt haben, auch über dieses sexuelle Schutzalter. Und wenn man aber diese Gerichtsakten ansieht, wird auch deutlich, dass Kinder und Jugendliche durchaus auch Vorstellungen hatten, was sie wollten und was sie nicht wollten. Und diese Stimmen sind eigentlich klar dokumentiert. Und was ich eigentlich sehr frappant fand, war auch bei so Strafrechtsreformen und so weiter, dass man nie diese Stimmen auch mit einbezogen hat, obwohl sie kilometerweise dokumentiert sind in den Archiven. Also es ist durchaus so, dass Kinder und Jugendliche Vorstellungen haben, was sie möchten. Und das wäre eigentlich eine Ergebnis aus der Studie, dass es sehr einfach ist, in unseren Machtverhältnissen diese Stimme zu überhören. Aber sie sind da und sie sind eigentlich ein wichtiger Beitrag auch für Ausarbeitung von Gesetzen, die man mit einbeziehen muss.
Ich möchte diese ClioCast-Folge gerne mit den Worten beschließen, die du selber an den Schluss deiner Danksagung im Buch gesetzt hast. Es bleibt noch viel zu tun. Ausrufezeichen. Liebe Sonja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch von meiner Seite.